Das ist der Business Turbos Podcast mit Philipp Semmelroth. Ich begrüße dich heute zu einer neuen Folge. Es geht in dieser Folge um das Thema Führung und Führungsfehler. In letzter Zeit habe ich wieder mit vermehrt der Situation zu tun, dass hier Chefs Fehler machen, die ich einfach für ja fürchterlich finde, wo ich einfach mir die Frage stelle, wann wird endlich begriffen, dass man das so nicht machen kann? Und mit diesem etwas provokativen Einstieg möchte ich dich einfach dafür sensibilisieren, dass auch wenn du denkst, du hast das alles schon im Griff, das vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch nochmal hinterfragt werden sollte. Denn konkret geht es um die Situation, dass ich immer wieder erlebe, dass Chefs und Chefinnen Prozesse in die Hände von Mitarbeitern abgeben und damit ja delegieren, ohne dass sie selber mal vorgemacht haben, wie es geht oder ohne dass sie selber überhaupt Erfahrung dazu haben, wie es tatsächlich geht. Der Klassiker ist in dem Bereich natürlich immer wieder die Situation, ein Unternehmer, Unternehmerin macht morgens auf und denkt, boah, wir müssen jetzt doch mal ein bisschen mehr Gas geben, was den Vertrieb angeht. Wir brauchen irgendwie eine zusätzliche Leadquelle. Wir müssen irgendwie losgelöst von Empfehlungen planbar neues Geschäft generieren. Ich glaube, ich rufe mal eine Agentur an. Und dann wird beispielsweise eine Agentur beauftragt und diese Agentur kriegt dann die Aufgabe, hier irgendwie eine Werbekampagne sich zu erdenken und vielleicht einen Funnel aufzubauen und vielleicht sogar einen Leadmagneten konzeptionell zu entwickeln und dann vielleicht auch Werbeanzeigen zu schalten und zu texten. Und dann wartet man einfach hoffnungsvoll darauf, dass die ersten Aufträge reinpurzeln oder sich zumindest die Anfragen häufen. Aber es passiert im Regelfall nichts. Und das liegt einfach daran, dass die Agentur keine Ahnung hat, wie man ein Geschäftsmodell vermarktet. Eine Agentur sollte man nicht als Marketingabteilung aufstellen, sondern eine Agentur sollte im Prinzip einfach nur eine Umsetzungsunterstützung sein. Wenn du es mit eigenen Kräften nicht gestemmt kriegst, dich im Internet sichtbar zu machen oder so, was ich dir tendenziell empfehlen würde, eigene Ressourcen dafür aufzubauen, weil du dann einfach unabhängiger wirst, schneller bist und vor allen Dingen Leute hast, die sich mit deinem Thema stärker identifizieren, dann ist es eben so, dann musst du eben auf eine Agentur setzen. Und wenn du eine Agentur damit beauftragst, dann ist die Situation aber die, du kannst auch der Agentur nicht sozusagen das Schicksal deines Unternehmens anvertrauen und sinngemäß sagen, so hört mal zu, Freunde, also folgende Situation. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich einfach auf Empfehlungen nicht wachsen kann. Ich glaube, ich brauche irgendwie zusätzliche Leads und ich muss mehr Auftragsvolumen generieren, weil auch meine Mitarbeiter wollen immer mehr Gehalt und irgendwie muss ja mehr Geld reinkommen als vorher, sonst kann ich diese Wünsche nicht erfüllen. Und weil ich selber überhaupt keinen Plan habe, wie man wirklich Vertrieb macht, habe ich mir gedacht, wenn ich euch jetzt einfach ein paar tausend Euro monatlich bezahle, dann wird das alles schon und von daher legt mal los. Aber genau so bescheuert, wie sich das gerade anhört, ist es ja auch in der Realität. Du kannst doch jemanden Fremdes, der eine Agentur betreibt, nicht damit beauftragen, das Marketing deiner Firma komplett zu übernehmen, weil die Realität ist doch folgende. So eine Agentur hat doch ein Geschäftsmodell wie du, wenn du Dienstleister bist. Die lebt davon, möglichst viele Kunden gleichzeitig zu betreuen. Das heißt, die macht jetzt meinetwegen eine Werbekampagne für dich und danach eine Werbekampagne für einen Klempner, dann eine für einen Elektriker, dann eine für einen Blumenhändler, dann eine für, keine Ahnung, eine Kfz-Reparaturwerkstatt, einen für eine Photovoltaikfirma und so weiter und so weiter. Und am Ende des Tages haben die doch überhaupt keine Ahnung, wie diese Firmen wirklich funktionieren. Alles, was die gesehen haben, ist, wie andere Werbung machen. Die klauen dann ein paar Ideen, die versuchen einfach irgendwas zu modellieren. Die versuchen einfach irgendeine Aktivität nachzuweisen, weil das rechtfertigt dann die Inrechnungstellung von bestimmten Dienstleistungen. Und dann wird einfach Werbebudget gekauft und investiert in der Hoffnung, dass man darüber Leads gewinnt. Und wenn man jetzt irgendwie schlechte Anfragen kriegt oder gar keine Anfragen kriegt, heißt es einfach, pass mal auf, wir müssen mehr Budget freischalten. Und dann häufen sich die Anfragen. Und dann ist es ja im Prinzip wie immer im Leben. Wenn du einfach mit ganz, ganz vielen Leuten Kontakt hast, wird auch irgendeiner davon passen. Und dann hast du zwar das Gefühl, wow, jetzt habe ich mehr Kunden als vorher. Aber wenn eins oder zwei schon mehr ist als vorher, dann bist du einfach vertrieblich eine Null und tatsächlich muss man daran was ändern. So, und das möchte ich einfach mit dir mal komplett diskutieren, weil tatsächlich ist es so, ich meine, ich verstehe, dass gerade wenn man als Fachmann, Fachfrau sich irgendwann für die Gründung einer Firma entschieden hat, dass die Fähigkeiten vielleicht woanders liegen. Aber deshalb kann man doch nicht einfach sagen, okay, Vertrieb ist nicht mein Ding, müssen andere machen, weil Vertrieb ist doch im Prinzip die zentrale Aufgabe deiner Firma. Du musst doch in erster Instanz verkaufen und in zweiter Instanz alles andere machen. Das heißt, die Priorität muss immer auf Verkauf liegen, weil letztlich guck dich doch mal um. Jedes Unternehmen in deiner Branche, jedes Unternehmen, das du kennst, was größer und erfolgreicher ist als du, hat einfach nur besser Vertrieb gemacht. Das heißt, du musst einfach in den Verkaufsprozess aktiv einsteigen. Und da du doch im Idealfall genau weißt, wie tickt dein Idealkunde, Welchen Idealkunden willst du überhaupt erreichen? Wenn du mehrere Produkte und Dienstleistungen anbietest, musst du ja vielleicht sogar mehrere Idealkunden parallel versuchen zu adressieren, weil der eine ist vielleicht der inhabergeführte Mittelstandsunternehmer, der andere ist vielleicht der interne Koordinator, der irgendwie in einer größeren Struktur operiert, der dritte ist vielleicht jemand, der eine interne Fachabteilung bereits betreibt, aber auf externe Unterstützung zurückgreifen möchte. Und dann sind ja die Entscheider einfach anders zu erreichen und anders zu triggern und folglich musst du andere Texte schreiben, andere Angebote machen, sonst kommst du ja mit denen gar nicht in Kontakt. Dann musst du natürlich ein bisschen dieses Branchensprech kennen, du musst halt das Fachvokabular drauf haben, du musst die Pain Points, also die Schmerzpunkte genau beschreiben können, du musst so symptombezogenes Marketing verstanden haben, wie nach dem Motto, kennen Sie das und dann irgendwas beschreiben, wo sich jemand direkt drin wiederfindet, weil Problembeschreibungskompetenz führt zur wahrgenommenen Problemlösungskompetenz. Das heißt, daraus abgeleitet entsteht halt einfach der Eindruck, du hast es richtig drauf, mit dir muss man auf jeden Fall sprechen, dich sollte man auf jeden Fall mal besser kennenlernen. Und diese ganzen Skills kann doch so eine externe Agentur gar nicht haben. Ich meine, da sitzt eine Anneliese oder ein Alex und die beiden haben jetzt einfach nur dich als Kunden zugewiesen bekommen. Und dann heißt es hier, geh mal los und mach mal für diese Person irgendwie ein bisschen Marketing. Und dann sagen die, ja, mache ich. Und dann orientieren die sich natürlich an zurückliegenden Projekten oder gucken, dass sie vielleicht einen ähnlichen Kunden schon mal betreut haben. Aber am Ende des Tages versteht doch keiner deinen Markt besser als du. Dein Problem ist ja auch nicht, dass du den Markt nicht verstehst. Du weißt doch, wie man mit Kunden arbeitet, sonst hättest du doch keine Bestandskunden. Du hast doch grundsätzlich auch kapiert, was die regelmäßig von dir brauchen. Du weißt, wie du es präsentieren musst, du weißt, zu welchem Preispunkt die bereit sind zu kaufen, du weißt, warum die das kaufen, du weißt auch, wann die das kaufen, du weißt auch, mit welchem Vorlauf die das bestellen und so weiter. Und wenn du all diese Informationen hast, musst du die doch nur noch in vernünftige Texte verpacken, dazu ein kleines Video aufnehmen oder ein paar Bilder machen und dann schaltest du dann entsprechende Anzeigen, baust dahinter eine Landingpage, machst vielleicht noch irgendwie die Möglichkeit sichtbar, dass man irgendwie sich vorab von dir einen Lead-Magneten, irgend so ein PDF oder so runterladen kann und dann hast du doch schon einen ganzen großen Teil der Strecke gemeistert. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Sachen oft abgegeben werden. Und das halte ich persönlich für falsch. Delegiere niemals einen Prozess, den du selber nicht schon gemeistert hast, weil sonst weißt du ja nachher auch nicht, ob das Ergebnis, was du kriegst, bereits das Maximum ist, was überhaupt erreichbar ist oder ob darüber hinaus nicht noch viel mehr geht, nur derjenige, der den Prozess umsetzt, einfach nicht genug Engagement zeigt oder es falsch macht. Das geht ja noch weiter. Im Bereich Vertrieb gibt es noch weitere Facetten von dieser unsinnigen Vorgehensweise. Da ist es zum Beispiel so, da überlegt sich ein Unternehmen zu sagen, okay, pass mal auf, wir wollen jetzt mal über Kaltakquise vielleicht so ein paar Kunden akquirieren. Aber ich finde persönlich Kaltakquise total ätzend, da hole ich mal irgendeinen für. Und dann wird irgendjemand besorgt. Häufig, weil man selber nicht so wirklich davon überzeugt ist, dass Kaltakquise richtig gut funktionieren wird, wird erstmal so eine 520-Euro-Kraft eingestellt, so nach dem Motto, die soll erstmal ein bisschen rumtelefonieren, die ist erstmal nicht teuer. Und wenn es dann funktioniert, können wir immer noch mehr Leute einstellen. Aber vielleicht funktioniert es auch gar nicht und dann haben wir gar nicht so viel Geld verbrannt. Und die soll erstmal so 2-3 Monate hier ein bisschen rumexperimentieren. Für die knapp 1500-1600 Euro können wir das mal machen. Das Problem ist, du holst also irgendeine ahnungslose Person und bist im Prinzip in der gleichen Situation, wie wenn du mit einer Agentur arbeitest. Du gehst also hin und sagst, pass mal auf, ich habe keine Ahnung, wo du gute Adressen herbekommst, mach dir einfach mal selber Gedanken, recherchiere mal ein bisschen im Internet, geh mal auf so Webseiten, guck mal bei Google Maps, geh mal auf LinkedIn oder sonst was. Dann hast du keinen Gesprächsleitfaden. Dann gehst du hin und sagst, pass mal auf, ruf die einfach an und sag denen, wer wir sind und dass wir total super sind und dass sie uns mal kennenlernen sollten. Ja, und wenn das dann klappt, ist gut. Wenn das nicht klappt, dann heißt ja, probier halt was anderes. Das heißt, da ist im Endeffekt irgendjemand einfach so auf sich allein gestellt, vielleicht sogar hoch motiviert, wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit keine brauchbaren Ergebnisse liefern können, weil die Rahmenbedingungen einfach bescheuert sind. Und dann ist das Schlimmste, dass du, wenn du jetzt der Auftraggeber von so einem Himmelfahrtskommando gewesen bist, irgendwann zu dem Schluss kommst, also diese Agenturen, die bringen überhaupt nichts und auch dieses Telefonakquise-Zeug, das bringt gar nichts. Wir müssen einfach weiter unsere Fachkompetenz aufbauen. Wir müssen einfach gucken, dass wir weiterhin gute Arbeit machen. Wir müssen einfach schauen, dass wir weiterhin mit Leistung überzeugen. Dann wird sich das über Mund-zu-Mund-Propaganda schon rumsprechen und dann bist du genauso weit wie vorher, nur dass du in der Zwischenzeit für dich selber abgestempelt hast. Also Vertrieb, das machen wir nicht. Das ist viel zu teuer. Da verbrennen wir nur Geld, weil die Steigerung von dem Blödsinn, den ich gerade geschildert habe, ist ja noch, okay, pass auf, ich glaube, wir müssen aktiver Vertrieb machen. Wir stellen mal jemanden ein. Wir holen mal einen, der irgendwie sagt, dass er Vertriebler ist und der soll das dann mal machen. Das ist im Endeffekt nur eine weitere Facette von dem Quatsch, den ich dir gerade schon vorgestellt habe, weil wie soll jetzt eine externe Person dich vernünftig vermarkten? Die ist ja teilweise schon mit den ganzen Informationen über dein Unternehmen überfordert. Die kennt die Zusammenhänge nicht, die kennt bestimmtes Fachvokabular nicht, die kommt ja vielleicht noch nicht mal aus derselben Branche, hat vorher nur in einer anderen Branche erfolgreich verkauft, hat dann vielleicht von dir auch noch sowas in Aussicht gestellt bekommen wie, ja, du kriegst ein kleines Fixum, aber richtig viel variable Provision, wenn das hier gut läuft, hat aber überhaupt nicht die Chance, irgendwie gute Ergebnisse zu erzielen, weil die keinerlei Unterstützung bekommt. Die hat keinerlei Vorkenntnisse, an denen sich orientieren kann. Die hat keinerlei Leitfaden. Die hat nichts. Die hat vielleicht noch nicht mal ein vernünftiges CRM-System und aktuelle Datensätze. Die hat vielleicht noch nicht mal eine Bestandskundenübersicht mit Infos darüber, was, welche Produkte und Dienstleistungen irgendein Bestandskunde von euch in der Vergangenheit schon gekauft hat. Naja, und was soll dann daraus werden? Diese Person kostet, wenn sie nicht schlecht ist, im Vorfeld schon mal so grob 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Naja, und dann läuft die da 3 Monate blind durch die Welt. Vielleicht telefoniert sie, vielleicht macht sie auch, weiß ich nicht, irgendwelche Vororttermine oder Messebesuche oder irgendwas anderes. Und dann stellt sich raus, okay, das hat sich nicht refinanziert, das hat eigentlich überhaupt nichts gebracht. Und dann bist du genau da, wo wir vorher schon an anderer Stelle mit Agentur oder mit irgendeiner 500-Euro-Kraft waren. Dann sagst du, also Vertrieb, das kostet nur Geld. Immer, das ist teuer. Die bringen nichts, das sind alles nur so Dampfplauderer, nur so ein Schwätzer, da kommt überhaupt nichts bei rum. Aber letztlich bist du der Depp, der hier im Prinzip die strategischen Fehler macht. Und ich provoziere dich jetzt hier zu Beginn dieser Folge nicht, weil ich dich als Abonnent verlieren möchte, sondern weil ich dich wirklich mal triggern möchte. Ich möchte, dass du einfach mal diese Strategie über den Haufen wirfst, die du und all die Kollegen, die du kennst, seit vielen Jahren verfolgen und dann immer sich einreden, ja, eines Tages, aber wir müssen erst noch mal mehr Leute finden und wir müssen erst noch mal das. Nein, du musst überhaupt gar nichts. Du musst einfach nur Kunden finden. Wenn du Kunden hast, hast du alle Probleme gelöst, weil Kunden bringen dir Geld und mit dem Geld kannst du Leute einstellen, mit dem Geld kannst du, weiß ich nicht, einen weiteren Standort eröffnen, wenn du nicht schnell genug Leute findest, kaufst du einfach einen anderen Standort. Es ist einfach so, Vertrieb ist immer die Antwort, egal wie die Frage lautet. Das musst du einfach mal kapieren, weil wenn du dann wirklich mal verstehst, dass es über Vertrieb nachweislich der einfachste Weg ist, sein Unternehmen auf Wachstumskurs zu bringen, dass Vertrieb die ganzen Liquiditätsprobleme löst, dass Vertrieb im Prinzip dafür sorgt, dass du auch nach hinten raus einen richtigen Unternehmenswert schaffst, dass Vertrieb die Antwort ist, wenn es darum geht, dass deine Mitarbeiter mehr Geld verdienen wollen und so weiter, dann musst du doch irgendwann auch einfach mal verstehen, du musst halt mal aktiv Vertrieb machen. Und ein aktiver Vertrieb besteht so mal locker aus 3 Leuten, einen vielleicht im Außendienst, einen im Innendienst und dann noch einen, der so ein bisschen drumherum das Marketing und Online-Marketing macht oder so, der vielleicht ein bisschen die Social-Media-Kanäle betreut, weil die anderen Leute ja im Idealfall komplett mit Kundengesprächen ausgelastet sind. Vielleicht brauchst du auch noch einen, der im Hintergrund so ein bisschen zuarbeitet oder einfach noch neue Dinge vorbereitet oder neue Mitarbeiter anlernt. Aber erstens solltest du in deiner Firma nicht der Top-Verkäufer sein. Das war mir so wichtig, dass ich dazu ein eigenes Buch geschrieben habe, wo ich das detailliert erläutere. Gleichzeitig ist aber auch so, du solltest halt einfach mal erkennen, dass du andere Leute brauchst, die dich da unterstützen. Und ja, es kann sein, dass du da 2, 3, 4 Monate auch in Vorleistung gehst, bis die ganze Infrastruktur steht. Aber wenn sie dann steht, hast du ja im Prinzip einen Mechanismus, der einfach planbar ist. Das heißt, du weißt nachher vielleicht ganz genau, wenn ich so und so viel Geld für Werbung ausgebe, kriege ich planbar so und so viele Anfragen rein, davon kriege ich planbar so und so viele abgeschlossen und dann mit den und den Produkten in dem und dem Vorlaufzeitfenster, also, ne, und schon hast du irgendwie eine planbare Cashflow-Komponente und dann kannst du natürlich auch deine Werbeaktivitäten besser planen. Du musst da einfach mal in die Gänge kommen und du solltest es vor allen Dingen nicht alleine aufziehen, weil wenn du es bisher noch nie gemacht hast, wie hoch ist die Chance, wenn wir beide mal ehrlich sind, dass es auf Anhieb gut wird? Fakt ist doch einfach Folgendes. Alles das, was du zum ersten Mal gemacht hast, würdest du doch beim zweiten Mal anders machen, weil du was dazugelernt hast, weil du denkst, würde ich das nochmal machen, würde ich anders vorgehen. Und das kannst du dir doch im Vorfeld einkaufen. Buch dir doch einfach mal einen Experten, der sich mal mit dir hinsetzt, der mal deine komplette Strategie durchdenkt, der dir vielleicht auch mal hilft, deinen Idealkunden sauber zu definieren, der dir vielleicht auch mal hilft, einen Denkfehler in deiner bisherigen Vorgehensweise zu finden und der dann mit dir einfach ein solides Konzept aufstellt. Ich finde das immer so schlimm, dass Leute aufgrund von Ego sich immer im Weg stehen und sich nicht helfen lassen wollen, weil ich denke immer an diese Geschichte von Sir Edmund Hillary, der 1953 der erste Mann auf Mount Everest war. Der hat es 51 nicht hingekriegt, der hat es 52 nicht hingekriegt und 53 war er der erste Mann auf Mount Everest. Das heißt, dafür wird er heute noch gefeiert. Aber sind wir doch mal ehrlich. Der ist ja einfach ohne Gepäck hochgelaufen. Warum? Weil er einfach Leute mitgenommen hat, die das Gepäck geschleppt haben. Wenn du die ganzen Sachen mal bei Wikipedia recherchierst, wirst du die ganze Story tatsächlich mal finden. Der Typ war da nicht alleine oben. Da redet nur kein Mensch drüber. Und das ist eben der Punkt. Dessen Ergebnis, dass er der erste Mann auf dem höchsten Berg der Erde war, ist nicht schlechter gewesen, nur weil er Hilfe hatte, sondern er wird heute noch dafür gefeiert. Und alle, die gesagt haben, ich schaffe das alleine, die es nicht mal ins Basecamp 1 geschafft haben, über die redet niemand. Deshalb sich helfen lassen ist doch kein Problem. Es beschleunigt aber den Prozess. Und deshalb mein erster Punkt ist, delegiere das nicht, wenn du selber keine Ahnung hast, was gemacht werden muss. Und zweitens, lass dir helfen. Ganz kurz nochmal in diesem Themenbereich, dann kommen wir zu 2 anderen Themen. Schau mal, wenn ich jetzt heute jemanden bezahle, dafür, dass er für mich zum Beispiel Telefonate macht, wir machen ein Webinar, der ruft ein paar Leute an oder wir machen irgendwie eine Aktion, generieren ein paar Leads, der ruft die Leute an, dann macht er das mit meinem Gesprächsleitfaden, dann macht er das mit meinen Erfahrungswerten, dann macht er das mit all den Sachen, die ich ihm beigebracht habe, weil ich das lang genug selber gemacht habe. Und auch die anderen Kollegen machen das mit dieser Strategie. Und zwischendurch telefonieren wir alle zusammen, zwischendurch setze ich mich mit den Kollegen hin, zwischendurch denken wir uns neue Aktionen aus und gehen dann gemeinsam wieder sozusagen ins Bootcamp zurück und machen einfach mal so eine kleine Telefonparty, wo jeder mal rumtelefoniert, weil ich einfach den Kontakt zur Basis nicht verlieren möchte. Ich weiß, wie man Dinge verkauft, aber ich muss sicherstellen, dass alle anderen das auch wissen und ich muss wissen, dass so, wie sie es machen, es aus meiner Sicht der beste Weg ist. Und das ist das, was du machen musst. Du kannst keinen Prozess delegieren, der dir selber unangenehm ist. Ich akzeptiere völlig, dass du da vielleicht keinen Bock drauf hast. Immer wieder sagen wir Unternehmer, ja, nee, also so mit Social Media, das ist so gar nicht meins und ich will auch nicht irgendwelche Fotos von mir hochladen und ich will auch überhaupt nicht im Rampenlicht stehen und ich will auch nicht. Ja, kein Problem. Dann melde dich einfach irgendwo als Angestellter, vielleicht so im Buchhaltungsbereich, da hast du relativ wenig Außenkontakt, dann kannst du all diese Wünsche erfüllt bekommen, aber wenn du eine eigene Firma aufbauen willst, dann musst du dich halt einfach damit anfreunden, dass du das Gesicht der Firma auch im Außen sein solltest, weil das einfach mehr Sogwirkung erzielt. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, wie die alle heißen, das sind doch alles die Leitfiguren für die Firmen. Keiner, ich sag mal, guckt sich nur die Produkte an. Alle verbinden das immer mit dem obersten Chef, selbst wenn da 10 oder 100.000 Leute in der Firma arbeiten und beispielsweise bei Tesla, der Elon sicherlich keinen einzigen Tesla zusammenschraubt, ist trotzdem jeder mental immer Kunde bei Elon Musk oder schimpft jeder auf Jeff Bezos, wenn der irgendwie wieder in der Presse ist, weil die Arbeitsbedingungen dafür die ganzen Paketzusteller nicht ideal sind. Deshalb, du musst auch dieses Gesicht der Firma werden, ob dir das gefällt oder nicht. Je früher du die Rolle akzeptierst, je früher wirst du die Chance haben, vertrieblich auch mehr Erfolg zu erzielen, weil die Leute das einfach auch zu schätzen wissen, wenn du im Außen ein bisschen auftrittst. Und da gibt's ja zahlreiche Wege, wie man dann auch über eine etwas stärkere Sichtbarkeit einfach automatisch mehr Leads generiert, für die man nichts bezahlen muss. Das ist ein Thema für eine andere Folge. Aber hier geht es darum, nichts delegieren, was du nicht selber gemacht hast. Jetzt ist Folgendes. Ich habe jetzt gerade wieder erlebt, ein Kunde, mit dem ich zusammenarbeite, war jetzt völlig geschockt. Der hatte seinen Mitarbeitern eine komplett neue Aufgabe gegeben und war dann tatsächlich auf Dienstreise gegangen. Kommt nach 2 Wochen wieder, stellt fest, die haben nichts gemacht. Ja, weil die es vorher auch noch nie gemacht haben. Da sind wir wieder bei dem gleichen Thema. Das heißt, der hat einfach gesagt, die wissen grundsätzlich, wie es gehen müsste. Die haben alle Tools zur Verfügung. Die sind hier im Prinzip zeitlich nicht unter Druck. Die können das genau umsetzen. Die haben 2 Wochen Zeit und dann wundert der sich, dass nichts passiert ist. Aber Fakt ist, Mitarbeiter brauchen häufig auch irgendwas, an dem sie sich orientieren können. Das heißt, du musst das mal vormachen, du musst denen mal zeigen, wie es geht. Dann musst du dabei sein, während die das im Prinzip machen. Bei der Bundeswehr heißt das Verfahren VENÜ. Vormachen, erklären, nachmachen, üben. Das heißt, du machst es vor, damit alle mal sehen, was kommt am Ende überhaupt raus, wenn ich bei A anfange und ein paar Sachen mache. Dann erklären. Das heißt, du machst es nochmal vor, dabei erklärst du aber jeden einzelnen Schritt. Warum mache ich das? Was darf man nicht falsch machen? Worauf muss man besonders achten? Warum ist die Reihenfolge ideal? Und wenn es Rückfragen gibt, werden die halt besprochen. Dann nachmachen. Jemand anders, dem du es gerade erklärt hast, macht den Prozess, du sitzt daneben und korrigierst die Kleinigkeiten, die noch nicht ideal sind, weil es ja niemals ideal ist, wenn es einer zum allerersten Mal macht. Und dann kommt der Übungsteil, wo du einfach dabei bist, wo jemand es wieder und wieder und wieder macht. Und dann geht es ja bei der Bundeswehr so weit, dass du den Leuten irgendwann nachher die Augen verbindest und die dann beispielsweise mit verbundenen Augen unter Zeitdruck zwingst, halt eine Waffe zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. Aber der Punkt ist einfach, du musst dann, wenn der Prozess klar verstanden ist, nicht einfach sagen, okay, alles Gute, viel Glück, melde dich, wenn es Probleme gibt, sondern hey, lass uns das gerne nochmal 2, 3, 4, 5, 8 Mal oder 3, 4, 5, 6, 7 Tage zusammen machen, bis wir beide wissen, du hast es wirklich im Griff und ich kann mich fortan um was anderes kümmern. Und das ist halt das Thema. Jetzt ist zum Beispiel so ein Kunde, mit dem ich zusammen arbeite, hat einen Mitarbeiter entlassen, weil der einfach plötzlich zu ihm kam, sagte immer, ich habe ein Angebot gekriegt, ich kriege woanders deutlich mehr Geld. Da sagt, gut, alles klar, ciao. Und dann haben sie sich einfach getrennt, weil du musst ja auch als Arbeitgeber deinen Mitarbeitern zwischendurch mal Gegenwind geben. Du kannst dich ja nicht dauernd erpressen lassen. Und wenn du bei einem jetzt einfach immer wieder nachgibst, steht ja ruckzuck der Nächste da, weil auch wenn ich das niemals kapieren werde, Mitarbeiter ja untereinander über das Gehalt sprechen. Du kannst denen ja noch 100-mal erklären, dass das keine gute Idee ist, dass es im Prinzip sogar dumm ist, weil wenn du weißt, dass die alle untereinander sprechen, fällt es dir ja auch schwer, einem Einzelnen, der richtig gute Leistung bringt, einfach mal mehr Gehalt zu geben als Zeichen der Anerkennung, weil du ja dann weißt, der erzählt es allen anderen, da musst du allen anderen auch mehr Geld geben und das hast du wahrscheinlich budgettechnisch nicht eingeplant. Aber Mitarbeiter werden es niemals raffen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich war nie Mitarbeiter, von daher, ich kann dieses Denken nicht nachvollziehen. Ich höre es immer wieder und deshalb denke ich, müssen wir es einfach als Gesetz betrachten. Tatsache ist aber auch, jetzt kam dieser Mitarbeiter beim Kunden von mir rein, der hat dann einfach gesagt, okay, bye bye. Dann ist dieser Mitarbeiter entsprechend von Bord gegangen. So, und jetzt war der Chef einfach in der Situation, dass die Stelle unbesetzt war und er sich mal kurzfristig selber mit den Aufgaben auseinandergesetzt hat. Und während er sich dann so angeschaut hat, was hat der Mitarbeiter, der schon länger da war, in der Vergangenheit so gemacht, hat er festgestellt, boah, das ist ja voll grausam, hier ist ein Fehler, das will ich anders haben, das ist nicht ideal. Und dann hat er mit den Mitarbeitern gesprochen, weil es ging hier um eine Dispositionsstelle. Und dann haben die ganzen Mitarbeiter, die halt verplant wurden, auch gesagt, ja, das hat uns nie gefallen und das war Käse. Und da haben wir auch mal gemeldet, dass das gar nicht geht. Zeitfenster zu eng, Zeitfenster zu groß, wie auch immer, alle möglichen anderen Probleme wurden thematisiert. Und das hat aber diese Person, die jetzt nicht mehr da ist, einfach ignoriert und hat weiter ihren Stiefel durchgezogen. Und das ist ja genau das Thema. Wenn du einfach irgendwann keine Kontrolle mehr machst, ob die Prozesse nach wie vor funktionieren, ob die nach wie vor in deinem Interesse ausgeführt werden, ob die auch vor allen Dingen überhaupt ausgeführt werden oder ob es irgendwelche Reibungspunkte gibt, die vielleicht sogar bekannt sind, aber wo sich niemand drum kümmert, dann kannst du natürlich auch nicht verhindern, dass du einfach an verschiedenen Stellen nicht die maximale Effizienz erreichst. Und darüber musst du dir immer wieder im Klaren sein. In Englisch sagt man so viel wie also inspect what you expect. Das heißt, guck genau hin, was du erwartest, um einfach sicherzustellen, dass du durch die Kontrolle auch den Mitarbeitern Feedback gibst nach dem Motto, das ist gewünschtes Verhalten, das ist nicht gewünschtes Verhalten, mach deshalb mehr davon, lass das andere weg und so. Weil wenn jemand zu lange auf sich alleine gestellt arbeitet, dann fehlt ihm ja auch der Feedback-Loop. Und das ist halt ein Thema. Mir persönlich fällt da schwer, rumzulaufen und Leuten, die gute Arbeit machen, einfach zu sagen, du machst echt gute Arbeit, weil ich denke, hey, das ist doch logisch. Ich meine, ich habe das doch irgendwann mal mit dir besprochen und jetzt denke ich, du hast es begriffen, deine Ergebnisse sprechen dafür, dass du es kapiert hast. Aber man sagt mir auch immer wieder, dass die Mitarbeiter sich das auch wünschen, zwischendurch mal so ein gut gemacht, hey, das macht echt Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten und so weiter zu hören. Na gut, dann machst du das halt. Ich bin halt jemand, der gerne ehrliche Komplimente macht. Wenn ein Mitarbeiter was gut gemacht hat und was richtig gut gemacht hat und mich auch vielleicht wirklich beeindruckt hat, dann stelle ich schon sicher, dass er das auch mitkriegt. Aber sonst ist es halt auch so, dass ich mir denke, ja gut, wenn es doch läuft, können wir ja auch nicht jeden Tag jedem hier auf die Schultern klatschen, weil ich habe ja auch gute Leute an Bord. Ich meine, wenn ich die jetzt jeden Tag beglückwünsche, Mensch, großartig, heute wieder pünktlich zur Arbeit gekommen, Mensch, großartig, heute wieder alle Kunden zurückgerufen, die sich bei uns gemeldet haben, Mensch, großartig, du hast sogar deine E-Mails selbstständig beantwortet und du hast das gemacht. Ich weiß, das muss man vielleicht mit dem einen oder anderen Low-Level, also günstig eingestellten Mitarbeiter machen, aber wenn du so Top-Leute dabei hast, fühlen die sich doch aus meiner Sicht irgendwann veralbert. Trotzdem musst du da irgendwo so die Waage finden. Aber der Kerngedanke, den ich hier mit dir besprechen möchte, ist, schau immer wieder auch mal, wie die arbeiten, weil tatsächlich ist es eben so, dass du in dem Zusammenhang auch viele Ineffizienzen finden wirst. Und du wirst vor allen Dingen auch finden, dass manchmal die Mitarbeiter auch selber gar nicht so gut organisiert sind, wie es im ersten Moment immer scheint. Du kriegst ja häufig auch nur mit, wenn es beim Mitarbeiter knirscht, wenn irgendwas voll vor die Wand gefahren ist. Aber du weißt ja gar nicht, was vielleicht noch gar nicht eskaliert ist, aber schon längst nicht auf Kurs mehr ist, wenn du das nicht zwischendurch mal prüfst. Deshalb setz dich doch zwischendurch auch immer mal mit deinen Mitarbeitern zusammen und sag, hey mal, an welchen Themen seid ihr eigentlich gerade aktuell dran? Und geh nochmal die Liste durch, mit was die sich alles im Hintergrund beschäftigen und hilf vielleicht nochmal bei der Priorisierung, weil auch ich, selbst mit den Kollegen, die jetzt seit 10 Jahren bei mir sind, stelle immer wieder fest, manchmal haben die doch eine etwas andere Priorisierung als ich. Und dann behalte ich mir halt immer wieder vor, die Prioritäten neu zu setzen, weil ich ja doch irgendwie immer so einen Masterplan verfolge. Und wenn dann eben temporär andere Sachen höher gewichtet werden müssen, ja, dann muss ich dann einfach auch mal da reingrätschen. Und auch wenn ich immer super finde, wenn die da eigenständig arbeiten und so, zeitweise muss ich dann doch mal da rein und sagen, hey, pass auf, ich verstehe zwar, was du da machst, aber basierend auf dem, müssen wir das jetzt anders priorisieren. Und dann gibt's auch nie Diskussion. Aber das ist ja das, was du als Führungskraft machen musst. Zwischendurch einfach mal prüfen, ist alles noch auf Kurs. Und du musst vor allen Dingen dann eben auch prüfen, dass du zwischendurch mal sicherstellst, dass nichts sozusagen durchs Netz fällt. Weil die Realität ist doch folgende. Du hast immer mehr zu tun, als du eigentlich schaffen kannst. Das haben wir doch spätestens zu Corona-Zeiten gesehen, als wir alle irgendwie dachten, ja, jetzt sind wir im Lockdown, jetzt sind wir irgendwie bildlich gesprochen gefangen zu Hause. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt und dann könnten wir ja jetzt alle diese Sachen schaffen, die wir immer schon mal schaffen wollten, weil so viel Zeit haben wir ja noch nie im Leben gehabt. Naja, und dann war plötzlich der Lockdown vorbei und du hast immer noch eine riesige Liste von Sachen, die du immer mal machen wolltest. Von daher ist doch spätestens seit dem Zeitfenster klar, der Punkt, an dem du alles geschafft kriegst, wird niemals in deinem Leben kommen. Das heißt doch im Umkehrschluss auch, wenn du im Vorfeld schon weißt, dass irgendwas liegen bleiben wird, dann überlass doch das, was liegen bleibt, nicht dem Zufall, sondern triff doch eine aktive Entscheidung und sag, ich werde das und das nicht alles schaffen, also entscheide ich mich bewusst, das und das zu ignorieren oder einfach nicht zu tun. Und wenn du das machst, verschlechtern sich tatsächlich nicht deine Ergebnisse, weil irgendwas wäre ja eh durchs Raster gefallen, aber du hast mehr Kontrolle darüber, was liegen bleibt. Und jetzt ist eben auch die Situation, du musst halt schauen, dass wenn jetzt aber jemand beispielsweise auch in Absprache mit dir eine Aufgabe liegen lässt, weil einfach aktuell, keine Ahnung, die Hütte brennt, es ist halt an allen Ecken und Kanten viel Arbeit und du musst halt gucken, dass du irgendwelche Sachen voran pusht. Du hast vielleicht Fristen, du hast vielleicht Kunden, die dir im Nacken sitzen, du hast vielleicht irgendwelche außerplanmäßigen Ereignisse, auf die du reagieren musst, Wasserschaden oder was, auch sowas wirft dich ja komplett aus der Bahn. Dann musst du ja eventuell sagen, angesichts der aktuellen Situation möchte ich Mitarbeiter A, B, C, dass ihr das liegen lasst und euch voll auf das und das konzentriert. Das Problem ist, dass du dann einen Feedback-Loop prüfen musst. Du musst spätestens mal nach 4 oder 6 oder 8 Wochen mit den Mitarbeitern zusammensitzen und fragen, gibt es irgendwas, was ihr in der Vergangenheit liegen gelassen habt, weil ich euch das gesagt habe oder weil das sich irgendwie aus dem Kontext ergab? Und gibt es irgendwas, was wir vielleicht nochmal neu besprechen müssten, ob das weiter liegen bleiben soll oder ob man das nicht doch mal wieder in die Umsetzung bringen soll? Weil sonst hast du nämlich 2 Phänomene. Es gibt im Führungskonzept aus meiner Sicht 2 Themen, über die man sich immer im Klaren sein muss. Das eine ist das Thema, hör mal, kannst du mal gerade, weil ABC ist krank, kannst du das mal eben übernehmen und dann übernimmt ein Mitarbeiter irgendeine Aufgabe und dein aktuelles Problem ist gelöst. Das Problem, was auftreten kann, ist, dass der Mitarbeiter, der das jetzt einmal übernommen hat, plötzlich denkt, das würde zukünftig dauerhaft von ihm erwartet und das fortan immer macht. Deshalb ist es wichtig, irgendwann auch mal zu fragen, mit was bist du gerade beschäftigt, um sicherzustellen, dass aus einem ursprünglich einmaligen Ereignis, einem Feuerwehreinsatz, keine Daueraufgabe geworden ist, weil das eventuell gar nicht in dieser Stelle angesiedelt sein soll oder tatsächlich gar nicht dauerhaft gemacht werden soll. Dann kriegt der Mitarbeiter seine Standardarbeit nicht mehr geschafft, weil er sich mit irgendeinem Feuerwehreinsatz, der sich zur Daueraufgabe entwickelt hat, dauerhaft beschäftigt. Du kriegst das aber nicht mehr mit und der Mitarbeiter sieht auch keine Notwendigkeit, das nochmal mit dir zu besprechen, weil für ihn ist die Sache ja klar, der kann sich ja noch ganz genau erinnern, wie du dem irgendwann gesagt hast, kannst du mal. Das zweite Phänomen, was auftauchen kann, ist, dass du sagst, pass mal auf, lass das mal jetzt liegen, mach mal das. Und lass das mal da liegen, ist dann für den auch die letzte Entscheidung. Das heißt, es kommt dann nicht mehr der Tag, wo der Mitarbeiter sagt, ach ja, stimmt, da ist ja noch was liegen geblieben. Ich glaube, das sollte ich pausieren, weil damals war ja parallel was anderes ganz wichtig, sondern der wird das einfach liegen lassen, weil du das irgendwann mal gesagt hast. Und das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, aber glaub mir, das passiert wirklich häufig. Du musst also zwischendurch hingehen und fragen, gibt es irgendwas, was du aktuell nicht mehr machst, was du früher öfter gemacht hast? Oder gibt es irgendwas, was du temporär pausiert hast, vielleicht sogar, weil ich es gesagt habe? Und wenn ja, lass uns mal kurz drüber sprechen, damit du einfach vom Mitarbeiter nochmal ein Update kriegst über die Dinge, die er vielleicht in seiner Schreibtischschublade geparkt hat und einfach nur auf dein Signal wartet. Weil nicht jeder von denen wird sich irgendwann von sich aus melden und sagen, Chef, hör mal, im Laufe des Monats haben sich folgende Aufgaben angesammelt, die ich ja begonnen hatte, aber dann auf deinen Zuruf hin pausierte. Jetzt meine Frage, soll ich die wieder aufnehmen, soll ich die fortsetzen, soll ich die vielleicht jemand anders geben? Dieses Gespräch gibt es ja in deiner Firma nicht. Und deshalb musst du diese Gespräche aktiv herbeiführen, rumlaufen und auf die Leute zugehen. So, deshalb in dieser Folge jetzt einfach nochmal komprimiert, ich fasse es nochmal zusammen. Delegiere bitte nichts, was du selber nicht gemeistert hast. Es ist nicht schlimm, wenn du initial keine Idee hast, wie es geht, aber dann hol dir jemanden, der dir diese Idee vermittelt, der mit dir die ersten Experimente macht, der die ersten belastbaren Fakten schafft. Und wenn die Faktenlage klar ist, dann kannst du das delegieren, weil dann weißt du ganz genau, was muss die Person für ein Skill-Level haben, wie lange dauern die Sachen, welche Ergebnisse sind zu erwarten und dann kannst du auch besser kontrollieren, ob das, was da jemand tut, realistisch ist oder nicht. Ich habe in meinem Leben so oft Kaltakquise gemacht, dass wenn mir jemand sagt, oh ja, ich habe da super viele Telefonate am Tag und mit manchen spreche ich 10 Minuten, weiß ich sofort, der lügt. Weil in der Kaltakquise ist das ein Ausnahmefall, dass du überhaupt jemanden so lange ans Telefon kriegst. Das weiß ich aber nur, weil ich das selber so oft gemacht habe. Wenn du das noch nie gemacht hast, wirst du dich voll freuen. Boah, krass, schon da 10 Minuten und da und ein Steuerberater und ein Rechtsanwalt und das klappt ja richtig gut. Und dann gibst du dem immer mehr Zeit, aber du wirst dich wundern, da kommen nie die gewünschten Ergebnisse. Und du weißt es nicht besser, weil du es selber nicht gemacht hast. Deshalb nichts delegieren, was du nicht selber gemeistert hast. Zweiter Punkt ist, immer mal auch verifizieren, wie Mitarbeiter arbeiten. Nicht erst gucken, wenn die weg sind, was hat der gemacht, wie hat er das gemacht und war das eigentlich in meinem Interesse, sondern auch zwischendurch einfach mal so ein bisschen ja Undercover-Boss spielen oder einfach so ein Shadow spielen, also so ein Schatten, ne? Daneben setzen, sagen, ich würde gerne einfach mal so gucken, wie das hier so abläuft, auch mal so schauen, wie wir heute da die Anfragen bearbeiten oder wie immer dann das Setting ist, damit der Mitarbeiter das auch versteht, dass du einfach nur verstehen möchtest, wie heute gearbeitet wird, was du lange schon nicht mehr gemacht hast und du einfach ein neues Gefühl dafür kriegen möchtest, ob der Prozess immer noch ideal ist, ob irgendwo Unterstützungsbedarf erforderlich ist und. Der dritte Teil ist dann halt einfach das mit den Aufgaben. Prüf bitte, ob Leute Aufgaben pausiert haben oder Aufgaben dauerhaft in ihren Arbeitsalltag integriert haben, die du da nur einmalig geparkt haben wolltest. Wenn du diese drei Stellschrauben einfach mal kritisch in deinem Unternehmen verifizierst, dann verspreche ich dir, wirst du eine ganze Menge Optimierungspotenziale finden. Und wenn du dann denkst, gerade für den ersten Teil, das, was der Semmelroth erzählt hat, macht schon irgendwie Sinn und ich glaube, ich muss mich diesem ganzen Thema Vertrieb mal ernsthafter stellen, dann möchte ich dich einfach einladen, dir mal ein Ticket für meine Roadshow zu kaufen. Das ist ein Zweitages-Event, wo wir einfach mal wirklich über alle Bereiche des Vertriebs sprechen. Wie komme ich an Leads? Wie kontaktiere ich Leads? Wie mache ich das Follow-up von Leads? Mit welchen initialen Angeboten kontaktiere ich meine Leads? Wie kann ich im Prinzip rausfinden, ist das jemand, der wirklich aktiv bei mir kaufen möchte oder ist das jemand, wo ich einfach nur ein weiterer Anbieter bin, weil der dann die Anbieter im Preisvergleich gegeneinander ausboten möchte? Dann gibt es alle möglichen anderen Dinge, wie kommst du ins Gespräch rein? Wie kommst du an Adressen? Wie kriegst du gezielt Weiterempfehlungen oder Türöffner hin? Und all diese anderen Fragen rund um das ganze Thema Vertrieb. Du bist in einem Raum mit Leuten, die alle im Vertrieb entweder schon ganz gut unterwegs sind oder einfach nur die Situation erkannt haben und jetzt mal loslegen wollen. Das ist im Endeffekt nichts, wo man sich schämen muss, wenn man da noch nicht in der ersten Reihe mitperformen kann, sondern das ist ein Klima, wo jeder was lernen will. Da sind die Leute vor allen Dingen auch dankbar über Leute, die ganz am Anfang stehen, weil die teilweise Fragen stellen, die echt mal zum Nachdenken anregen, weil diese Leute, die ganz am Anfang stehen, ja nie in die Falle tappen. Naja, wir machen das immer so. Sondern die fragen einfach mal so völlig impulsartig, immer, was müsste man denn eigentlich tun, um das oder das oder das zu machen? Und ruckzuck bist du bei so Themen wie Sichtbarkeit, strategischer Vertriebsprozess, Leads, Lead kaufen, Lead generieren, Lead Management und. Und das ist einfach ein wahnsinnig schönes Event. Deshalb haben wir das in 2024 so oft gemacht. Und deshalb werden wir das auch in 2025 öfter wieder in verschiedenen Städten anbieten, weil es dann einfach ja auch für viele Leute einfacher ist, mich mal persönlich kennenzulernen. Ich verspreche dir, wenn du dir so ein Ticket für die Roadshow kaufst und im Idealfall sogar auch mit 2, 3 Mitarbeitern kommst, dann wirst du danach nicht nur eine wahnsinnige Energie spüren, die dich einfach motiviert, mehr Dinge umzusetzen, sondern du wirst auch einen klaren Plan davon haben, was man eigentlich in welcher Reihenfolge tun müsste. Und du wirst vor allen Dingen auch vielleicht wissen, was du in Zukunft nicht mehr machen solltest, weil irgendwas machst du ja jetzt aktuell auch schon, aber vermutlich bringt das noch nicht die gewünschten Ergebnisse. Und da ist es ja manchmal auch nicht schlecht, wenn einfach mal so ein Profi drauf guckt und sagt, pass auf, ich verstehe zwar, warum du das tust, aber aus den und den Gründen würde ich an der und der Stelle von dem Prozess etwas abweichen und es stattdessen so und so machen. Das habe ich schon in so vielen Business Cases gemacht. Jetzt gerade hatte ich jemanden in München dabei, der reinigt Beachvolleyballplätze. Der hat über Kaltakquise Gemeinden, also Bürgermeister, versucht zu erreichen, um darüber einfach irgendwie Termine zu bekommen, um diese Plätze zu reinigen. Selbst dem konnte ich helfen, obwohl ich zugegebenermaßen einen ganz kurzen Augenblick überlegt habe, als der nach vorne kam mit dieser Fragestellung, wie ich das gleich hinbringen soll. Aber auch da ist es mir gelungen. Wenn du in der Photovoltaikbranche bist und feststellst, es ist nicht mehr so einfach wie vorher, komm vorbei, ich zeig dir, was du anders machen musst. Wenn du in der IT bist und immer noch denkst, ach ja, ich muss erstmal mehr Leute einstellen, komm vorbei und profitiere einfach davon, dass du schneller in den Vertriebsprozess einsteigst, weil gerade auch, wenn du in bezahlte Werbung und so reingehen willst, da zählt jede Monat. Jeden Monat werden die Werbeanzeigen teurer, weil jeden Monat mehr Leute gecheckt haben, dass man über bezahlte Werbung Leads generieren kann. Jetzt reicht es nicht einfach nur Werbeanzeigen zu schalten, man muss auch wissen, wie es geht, welche Botschaft man raushauen muss und so weiter. Und über all diese Dinge können wir auf meiner Roadshow sprechen. Hol dir einfach mal ein Ticket. Wenn du Fragen zu den Terminen hast, schick mir gerne irgendeine Nachricht über LinkedIn oder ruf einfach im Büro an. Die Kollegen sind gerne bereit, dir auch ein paar mehr Informationen zu der Roadshow zu geben, auch vor allen Dingen zu dem Networking-Teil und so weiter. Du musst in dem Bereich einfach was tun. Es ist nicht schlimm, dass du es bisher noch nicht gemacht hast, aber es ist schlimm, wenn du es einfach nicht änderst, weil dann bist du irgendwann einfach hinten dran und alle anderen haben dir die Marktanteile weggenommen. Es ist ein Verdrängungsmarkt. Die Kunden haben alle irgendwelche Ansprechpartner. Wenn du einen neuen Kunden gewinnen willst, musst du den woanders abluchsen. Das heißt, du musst vertrieblich ein bisschen besser sein. Du musst aber auch vor allen Dingen schnell sein, weil wenn der Kunde einen mehrjährigen Wartungsvertrag irgendwo unterschrieben hat, naja, dann ist der erstmal sozusagen gesperrt. Das kannst du alles vermeiden und wenn du wissen willst, wie es geht, komm einfach mal vorbei. In diesem Sinne, danke, dass du zugehört hast. Wir hören uns in der nächsten Folge.